Ja, liebe Gemeinde, haben Sie sich auch in letzter Zeit mal gefragt, in welchem Herrschaftsbereich leben wir eigentlich? Das ist nicht so einfach und sofort zu erkennen. Da werden Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern abgesagt, um keinen Anstoß zu erregen bei gläubigen Moslems. In welchem Herrschaftsbereich leben wir? Da braucht es mehrere tausend Polizisten, um Lebensschützer in Berlin zu schützen, weil bestimmte politische radikale Gruppen ihn ans Leder wollen, im wahrsten Sinn des Wortes. In welchem Herrschaftsbereich leben wir eigentlich? Wenn bestimmte Ereignisse in den Medien gar nicht mehr vorkommen, obwohl sie durchaus öffentlichkeitsrelevant sind, weil sie politisch nicht korrekt sind oder nicht erwünscht sind. Prinzipiell leben wir in einer Demokratie und profitieren sehr davon. Gerade wir als Christen merken das, denn der Normalzustand für uns als Christen ist die Verfolgung. Und wir erleben hier in dieser demokratischen Ordnung, dass wir beschützt werden, dass wir uns auf Recht und Gesetz berufen können und in den meisten Fällen auch einen Zuspruch dafür bekommen. Trotzdem fragen wir uns bei manchen Ereignissen, in welchem Herrschaftsbereich befinden wir uns? Ist es der Herrschaftsbereich eines Grundgesetzes? Ist es der Herrschaftsbereich eines Abendlandes? Ist es der Herrschaftsbereich einer Demokratie, einer Volksherrschaft? Auf dem Papier leicht zu klären, in der Praxis manchmal doch durchaus schwer. Und trotzdem ist es ja sehr entscheidend. Es ist wichtig für uns zu wissen, sollten wir uns auf einmal im Herrschaftsbereich der Scharia und des Islam befinden? Das ist überlebenswichtig für uns, das zu wissen. Sollten wir uns im Herrschaftsbereich politisch radikaler Gruppen befinden, ist das gut, dass wir das wissen. Das muss geklärt werden. Und es ist wichtig zu wissen, sind wir im Herrschaftsbereich der Bundesrepublik Deutschland, eines souveränen Staates mit Demokratie. Das müssen wir immer wieder erfragen, klären und auch hinterfragen, weil es hat ja Bedeutung, überlebenswichtige Bedeutung im Zweifelsfall. Die Herrschaftsfrage, die Auseinandersetzung mit der Frage, was ist das Reich Gottes und wo ist es und wie ist das mit der Herrschaftsfrage für uns als Christen, die wir hier auf Erden sind. Wir haben eben den Lesungstext gehört, den wir uns gleich auch noch mal etwas näher mit anschauen werden. Aber immer wieder gibt es die Diskussion, müssen wir als Christen Steuern zahlen? Wo wir doch gar nicht zu dieser Welt gehören. Müssen wir uns an diesen oder jenen Dingen beteiligen, die doch zur Welt gehören? Wo wir doch aber nicht zu dieser Welt gehören. Es sind heiße Diskussionen. Und ich möchte Ihnen Thesen vorlesen, die durchaus viel Anklang finden, wenn auch die Organisation, die sie publiziert, einen begrenzten Wirkkreis hat. Es heißt in einem Positionspapier, wir glauben, dass in der Botschaft Jesu Heilung und Befreiung liegen. Er hat diese Botschaft konsequent gelebt. Seine Hinrichtung am Kreuz hat nicht verhindern können, dass seine Botschaft vom Reich Gottes weiterlebt. Zentrale Inhalte seiner Botschaft sind, das Reich Gottes ist angebrochen. Die Erde ist im Begriff, zum Himmel zu werden. Es geht um diese Welt und um dieses Leben. Es gilt in allem, dem Reich Gottes zu entsprechen. Daraus folgt für uns. Die Welt ist von ihrer Anlage her sehr gut, heilig, das heißt, sie gehört Gott. Alles, was wir brauchen, um die Welt zu gestalten, ist uns schon gegeben. Wir müssen nicht resignieren, sondern wir glauben, dass Lebensfeindlichkeit und Stagnation überwunden werden können. Wir können Jesu befreiende Botschaft in unserem Leben Raum geben und so in unserer Welt für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung wirken. Die wichtigsten ethischen Folgerungen aus dem Reich Gottes Glauben besteht für uns in der Einfachheit und in der Ehrfurcht vor dem Leben. Und es folgen dann noch längere Ausführungen darüber, dass wir entsprechend der Bergpredigt leben sollen und damit die Welt transformieren. Dieses Positionspapier ist von der ökumenischen Initiative Reich Gottes jetzt Aber es sind nicht wenige, die ähnliche Thesen vertreten. In der ganzen Diskussionskultur in der christlichen Landschaft ist die These Reich Gottes hier auf Erden jetzt, beziehungsweise wir müssen es bauen oder wir müssen die Welt transformieren in Gottes Reich. Die ganze Frage von Transformationstheologie ist höchst aktuell. Also wie ist das nun mit dem Reich Gottes? Wie ist das nun mit dieser Welt? Was haben die miteinander zu tun und wo gehören wir eigentlich hin? Und was bedeutet das nun für uns, wenn wir zu Gott gehören? Gehören wir doch zu seinem Reich. Aber wo tragen wir dann noch Verantwortung? Wir wollen uns dieses Themas annehmen mit unserem Predigttext, den wir finden in Johannes 18. Und damit wir den Zusammenhang unseres Textes ein bisschen besser im Blick haben, haben Sie die Verse 29 bis 38 auf Ihrem Gottesdienstzettel abgedruckt. Ich lese den Text. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten ihn wir dir nicht ausgeliefert. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden nun sprachen zu ihm, wir dürfen niemand töten, damit Jesu Worte erfüllt würde, dass er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, redest du von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du nun also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er es gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Lass mich einmal beten. Ach Herr, wir bitten dich, dass du uns diesen Text aufschließt und dass du für uns unsere Fragen klärst, dass wir verstehen, wo gehören wir eigentlich hin und wo haben wir Verantwortung, in welchem Maß und wie hängt das zusammen? Herr, bitte hilf, dass wir aus aller Verwirrung hinauskommen und dass wir wirklich klar sehen, was zu tun ist. Amen. Ja, ein bisschen zur Einbettung dieses Berichts, den wir gerade gelesen haben. Es ist der Höhepunkt von Jesu Dienst. Es geht auf die Zielgerade zu. Es geht direkt gerade nach Golgatha. Was ist vorher geschehen? Er ist eingezogen in Jerusalem, mit Königswürden empfangen worden. Er wurde versucht von seinen Feinden, von den verschiedenen Feindesgruppen. Es gab das letzte Abendmahl, das Passamahl. Er noch gebetet, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe. Er wird verraten, verhaftet, von seinen Leuten verlassen. Er wurde zu den Führern der Juden gebracht und nun zu Pilatus. Wir wissen, was vor ihm steht. Verspottung, Geißelung, Ermordung und er trägt die Schuld der ganzen Welt. Verlassen vom Vater und mittendrin ist unser Text. Und es überrascht ein Stück weit, dass diese Frage jetzt hier vorkommt, wo wir uns auch menschlich sagen würden, uns würden ganz andere Fragen doch gerade bewegen. Doch zum anderen ist es auch naheliegend. Denn es überrascht alle Beteiligten, dass dieser Jesus, der doch der Christus sein soll, in die Hände der Besatzer ausgeliefert wird. Und sie kommen damit auch noch durch. Die Machtfrage, wie kann das sein, wenn er der Christus ist, wenn er Gottes Sohn ist, wenn er der Erlöser ist, wie kann es sein, dass Gott es zulässt, dass er diesen Leuten überliefert wird, dass er denen ausgeliefert wird? Also sie sind menschlich hineingedacht in diese Position, sagt man, es müsste doch ganz anderes beschäftigen. In einem großen Blick sehen wir, es ist ganz klar, natürlich, das ist eine ganz drängende Frage. Warum fragt ein Pilatus, bist du der König der Juden? Es ist eine Doppelmotivation. Pilatus fragt zum einen, weil auch ihn es sicher überrascht, dass die Juden ihm diesen ausliefern, von dem es doch heißt, er sei der König der Juden. Die Juden waren ja nicht fröhlich über die Besatzung, waren nicht fröhlich über einen Pontius Pilatus. Sie waren nicht gerade Best Friends, waren nicht gerade beste Freunde miteinander, waren nicht die, die gerne freiwillig zusammengearbeitet haben. Also zum einen hat es ihn sicher irritiert, warum liefern die mir jemand aus, von dem es heißt, es wäre ihr König? Und zum anderen stellt sich sicher auch Pontius Pilatus die Machtfrage. Er, der hier für den Kaiser steht, für die weltliche Macht, die er regiert, stellt sich die Frage, haben die Juden einen König? Ist das der Judenkönig? Also die Doppelfrage, ist das der Judenkönig, der unserer Herrschaft gefährlich werden könnte? Und zum anderen, wenn er es ist, warum liefern die Juden ihn mir aus? Also doppelte Machtfrage auch für einen Pontius Pilatus. Und die Kernbotschaft dessen, was Jesus dann antwortet, ist, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das sagt er gleich zweimal, dick unterstrichen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt? Man könnte auch sagen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das erkennt man auch daran. Wäre mein Reich von meiner Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert werden würde. Das ist doch klar. Wenn ich ein weltlicher König wäre, dann hätten meine Leute nicht zugeguckt, wie ich verhaftet werde. Das ist doch normal. Meine Anhänger, meine Freunde, die zu mir gehören, die beschützen mich doch. Das ist doch der Normalfall. Und dann, nochmal wiederholt, nun aber ist mein Reich nicht von hier. Damit es völlig eindeutig ist. Sonst wäre es anders gewesen. Das erkennt man doch, dass mein Reich nicht von hier ist. Und Jesus macht uns damit klar, es gibt sein Reich und es ist nicht von hier. Und es gibt diese Welt, das Weltreich. Er benennt es hier nicht Weltreich, aber es gibt diese Welt und es gibt sein Reich. Und es ist unterschiedlich. Das ist grundsätzlich unterschiedlich. Und wir sehen hier zuerst, der Ursprung ist unterschiedlich. Das unterstreicht hier ganz besonders. Es ist nicht von dieser Welt. Nicht von hier. Also Jesus betont sehr diese Abgrenzung. Das ist ihm wichtig. Und das betont er nicht nur an dieser Stelle. Das werden wir jetzt in den nächsten Minuten uns auch nochmal anschauen. Er macht deutlich, dieses Weltreich und sein Königreich sind unterschiedlicher Art und Weise. Stellt sich natürlich erstmal die Frage, wo ist dieses Königreich? Denn wir sehen zum Beispiel in Matthäus 3, sagt ein Johannes der Täufer, tut Buße, das ist sein Ruf, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und Jesus, nachdem er vom Geist in die Wüste geführt wurde, Satan widerstanden hat und seinen Dienst beginnt, sagt er genau das Gleiche, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Warum ist es nahe herbeigekommen? Wie konnte er das sagen? Weil wenn es damals schon nahe herbeigekommen ist, ist es dann hier schon in der Welt? Sind wir da schon im Reich Gottes? wie es ja manche theologischen Fraktionen behaupten. Also nein, das Königreich ist verbunden mit dem König. Der König ist Jesus, es ist Jesu Königreich. Er war damals in der Welt in Knechtsgestalt und trotzdem ist er auch der König. Es ist nah herbeigekommen, weil der König zu dem Zeitpunkt vor Ort war. Also da war Jesu Königreich sehr nah. Jesu Königreich ist ganz eindeutig im Himmel. Also im Himmel, in Gottes Bereich. Im Himmel nicht über den Wolken. Nicht bei den Sternen, sondern in Gottes Bereich. Da ist Jesu Königreich. Aber wo ist Jesu Königreich noch? In einem begrenzten Maß, dort wo Jesus ist, da wo sein Leib ist, da wo seine Gemeinde ist. Das heißt, die Gemeinde ist Teil von Jesu Leib, da wo sie ist, die echte Gemeinde, ist ein Stück Herrschaftsbereich Jesu, natürlich. Wie kann das sein? Wir müssen uns ein Bild zu Rate ziehen, was uns etwas dabei hilft. Wie kann das sein? Denn ist denn hier in der Gemeinde Gottes Königreich schon völlig? Ist hier Jesu Königreich? Weil wie ist es abgegrenzt? Ist da draußen vor der Tür Jesu Königreich? Hängt es an diesen Mauern? Hängt es an einem Gebäude? Ist Jesu Königreich hier, wenn wir hier sind? Es hilft uns, wenn wir das Bild benutzen der Botschaft. Gemeinde ist so etwas wie eine Botschaft von Jesu Königreich hier. Denn wir sind in der Welt. Das hat Jesus immer wieder auch betont. Wir sind in der Welt. Und da will er uns auch haben zu diesem Zeitpunkt. Und diese Gemeinde ist in die Welt hineingebaut. Und zugleich steht die Gemeinde geistlich unter der Herrschaft Jesu. Also, die Gemeinde ist so etwas wie eine Botschaft, wie eine diplomatische Vertretung von Jesu Königreich mitten in der Welt. Aber Jesu Königreich, es ist von anderer Natur wie dieses Weltreich. Das ist sehr, sehr wichtig. Das macht er auch deutlich. Meine Leute hätten ja gekämpft, wenn mein Reich von dieser Welt wäre. Es ist von anderer Natur. Es ist nicht weltlich. Und auch die Reichtümer und die Mächte sind nicht weltlich, sondern geistlich. Also hier in der Gemeinde, wir wissen es leider, liegen keine Goldschätze versteckt. Das wäre die Immobilienfrage weitaus einfacher zu klären. Aber geistliche Reichtümer, die wir nicht in Kisten packen können, die uns aber auch die Diebe nicht raustragen können. Denn sie sind aufbewahrt für uns im Himmel. Die geistliche Macht, die Macht ist auch geistlicher Natur. Wir als Gemeinde haben hier in der Welt doch sehr, sehr begrenzte Macht, ganz realistisch gesehen fast gar keine Macht. Aber es ist uns Macht gegeben, die geistlich ist. Also es ist eine Währung, die wir aus unserer Heimat hier mitbekommen haben als Botschaft. Wir, diplomatische Vertretung, Botschaft, haben Währung von zu Hause. Und wenn wir nun rausgeben, dann will die Welt die nicht haben. Also wir können mit den Reichtümern hier in der Welt kein neues Gebäude kaufen. Andere Währung. Die Waffen von diesem Königreich sind geistlicher Natur. In 2. Korinther 10 sehen wir das noch einmal sehr gut beschrieben. Das Königreich hat Waffen, aber sie sind von anderer Art und Weise, als es hier in dieser Welt ist. In 2. Korinther 10, Vers 4 Ab Vers 3, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Vers 4, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Also dieses Königreich hat Waffen, aber sie sind von völlig anderer Art und Weise, als in dieser Welt Waffen sind. Und ganz entscheidend, die Untertanen dieses Königreichs, die sind nicht von dieser Welt. Und trotzdem sind Untertanen von diesem Reich in dieser Welt. Das sind ja wir. Die Frage ist nun, wo gehören wir hin? Wo gehören wir nun hin? Und welchem Reich sind wir wo, wie verpflichtet? Wir können sagen, wir gehören in dieses Weltreich. Wir gehören in diese Welt hinein. Denn hier ist unser Dienstort. Und Jesus unterstreicht nochmal sehr, dass das auch genau so sein soll. Das ist sein Wille. Er sagt in Johannes 17, also im hohepriesterlichen Gebet, der Sohn betet zum Vater, ein Kapitel vor unserem Predigttext, kurz bevor das geschieht: Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, nochmal, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin, nochmal. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Also wir sehen das, warum sind wir nicht von dieser Welt, wie auch Jesu Reich nicht von dieser Welt ist? Weil wir zu Jesus gehören, sind wir nicht mehr von dieser Welt. Warum sollen wir in dieser Welt sein? Jesus wurde in diese Welt gesandt und da möchte er auch uns haben. Also dass wir hier in der Welt sind und dass wir hier in Verantwortung sind, ist Jesu Wille. Und das hängt damit zusammen, dass wir zu ihm gehören dürfen. Und ihr kennt vielleicht diesen Gedankengang, dass wir sagen, ich wünschte, ich wäre schon zu Hause. Ich wünschte, ich wäre nicht mehr in dieser Welt. Also in der Zeit, wo wir richtig schweren Momente haben, wo wir nicht im Sinne von Todessehnsucht, sondern im Sinne von Himmelssehnsucht sagen, ach, wenn der Herr mich schon nach Haus geholt hätte. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Und Gott sagt einerseits, hier ist euer Dienstort, und andererseits sagt er, eure Heimat ist nicht hier. Eure Heimat ist im Himmel. Ihr habt ein Bürgerrecht im Himmel. Euer Ausweis, da steht drauf, Bürger in Himmelreich, in Jesu Reich, im Königreich des Herrn. Das steht auf unserem Ausweis drauf. Zugleich sagt er, ihr seid aber im Außendienst, vorerst. Ihr seid vorerst noch im Außendienst. Ihr seid vorerst im diplomatischen Dienst, in einem fremden Land, da wo ihr nicht zu Hause seid. Nicht das Land, was auf eurem Ausweis steht. Nicht das Land, wo ihr hin zurückgerufen werdet. Noch werdet ihr nicht zurückgerufen. Und noch seid ihr im Ausland, da wo es anders ist als zu Hause. Also wir gehören vorläufig in das Weltreich, denn wir sollen dort dienen. Und Jesus war vorläufig in diesem Weltreich. Er hat hier gedient. Was hat er gesagt? Er ist hier, um die Wahrheit zu bezeugen. Er war hier wegen der Wahrheit. Und wir sind hier wegen der Wahrheit. Wir sind hier in diesem Weltreich wegen der Wahrheit. Und das ist sehr, sehr wichtig. Deshalb ist Weltflucht ungeistlich. Also Weltflucht ist gut verständlich, umso mehr wir uns mit dem beschäftigen, was in der Welt passiert, wie wir auch eben in der Einleitung gehört haben, Ereignisse verleiten uns durchaus dazu, vor der Welt flüchten zu wollen, uns irgendwo einzuschließen, uns auch in Gemeinden einzumauern. Sagen, mit der kaputten Welt da draußen wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen uns lieber eine Zwischenwelt noch bauen. So, hier auf Erden, aber eine möglichst heile Welt. Das ist sehr verständlich, weil das spricht unsere Gefühle an von Harmoniesehnsucht und Friedensbemühen, aber es ist falsch, weil dafür sind wir nicht hier. Jesus sagt nicht, ich sende sie in dieser Welt, damit sie sich in ihren Gemeinden verstecken können. Jesus sagt nicht, ich sende sie in dieser Welt, damit sie die Augen zumachen können vor dem, was hier geschieht. Er sendet uns in die Welt wegen der Wahrheit. Er sagt, dein Wort ist die Wahrheit, betet er zum Vater. Heilige sie in der Wahrheit. So, zum anderen, wir haben es eben schon gehört, unsere Heimat ist woanders. Unser Ziel ist auch woanders. Das heißt, wir haben jetzt eine bevorzugte Stellung hier durchaus. Wir sind in der Fremde, sind mit vielen konfrontiert, haben hier viel zu tun und wissen aber hundertprozentig, wo es hingeht und wo wir hingehören. Also Jesu Königreich ist zu Hause und hier können wir ein bisschen Heimatluft schnuppern, zum Beispiel wenn wir in der Gemeinde sind. Wenn wir Gemeinschaft mit Christen haben, das ist ein bisschen Heimatluft schnuppern. Deshalb sind wir noch nicht zu Hause, ne? Aber es ist so etwas wie eine vorläufige Herberge. Es ist die diplomatische Vertretung. Ist da, wo ein Christ ist, das Reich Gottes? Also, nein, es ist ein Diplomat aus dem Reich Gottes ist da. Wenn jetzt ein diplomatischer Vertreter von Paraguay hier ist, dann ist hier nicht Paraguay. Aber jemand, der dieses Land, der dieses Reich vertritt, der davon spricht, wie schön es ist, der dafür eintritt, der davon erzählen kann und der dahin gehört. Und so, wo ein Christ ist, hier in der Welt, ist ein Diplomat des Himmels. In Jesu Königreich ist unsere letzte und höchste Autorität. Apostelgeschichte 5, wir kennen das. Man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen. Also, wir können sagen, wir haben die Verantwortung, wenn wir in Entscheidungsfragen davor stehen, dass die Welt das eine sagt, du musst das tun, und Gott eindeutig sagt, du musst das andere tun, dann sind wir dem Herrn verpflichtet. Das ist die letzte Autorität, wo der Herr eindeutig sagt, das ist richtig, das ist falsch, das ist zu tun, ist das unsere Autorität. Das ist das, was zählt. Allerdings, zugleich stellt uns Gott, und das ist ganz spannend, das ist im wahrsten Sinne des Wortes die Spannung, in der wir auch stehen, auch in Verantwortung und in Autorität hier. Und zwar in mehrfacher Art und Weise. Als Kinder oder Jugendliche stellt er uns zum Beispiel unter die Autorität unserer Eltern, auch wenn die keine Christen sind. Also hier sehr eindeutig weltliche Autorität im Nahumfeld. Und Gott sagt eindeutig, Kinder, gehorcht euren Eltern und ehrt eure Eltern, wenn sie gute Christen sind? Nee, nicht nur dann. Grundsätzlich. Für uns noch greifbarer, Gott stellt uns in ein staatliches System und eine weltliche Herrschaft. Und die ist ja nun gerade auch in heutigen Zeiten nicht gerade eindimensional. Diese weltliche Herrschaft, diese staatliche politische Herrschaft allein ist gegliedert von der Kommunalverwaltung, wo uns die örtlichen Behörden sagen, dass wir dieses oder jenes an Abgaben bezahlen müssen, dass wir irgendwelche Anträge stellen müssen oder irgendwelche Bußgebühren bezahlen. Über eine Stadtverwaltung, über eine Landesverwaltung bis hin zu einer Bundesregierung und inzwischen sogar darüber hinaus durch die europäischen Instanzen. Und Gott stellt uns damit hinein. Und er sagt in Römer 13, jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor den Obrigkeiten nicht fürchten willst, so tu das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin. Die weltliche Obrigkeit, ne? Ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichtes, sondern auch um des Gewissens willen. Also Gott macht das sehr klar. Wir sind verpflichtet, uns den weltlichen Autoritäten unterzuordnen. So. Und ein Thema ergibt sich daraus noch, was wir zumindest anreißen müssen. Wir leben halt nicht nur unter einer Königsherrschaft, sondern Gott stellt uns auch noch besondere Herausforderungen in eine Demokratie, also in eine Volksherrschaft. Der stellt uns eine Zeit, wo gesagt ist, die Herrschaft besteht daraus, dass das Volk sich politisch beteiligt. Dass die Leute mit Meinung bilden, dass die Leute sich mit einbringen. Diesem Auftrag zu folgen, ist weitaus einfacher, wenn wir einen König haben oder eine ähnliche Herrschaftsform. Können wir sagen, ja, okay, ich tue, was gesagt wird. Es sei denn, Gott sagt eindeutig was anderes, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jetzt ist aber noch gesagt, hey, ihr sollt euch einbringen. Denn Gott hat zugelassen und sogar eingesetzt, dass wir in so einer Ordnung leben. Hey, spannend. Müssen wir Steuern zahlen? Das haben wir, denke ich, mit der Schriftlesung geklärt. Trotzdem haben wir die Diskussion darüber. Was sagt Jesus in Matthäus 22? Er sagt, zahlt Steuer, wem ihr Steuer schuldig seid. Ne? Der Staat kann von euch Steuer verlangen und dann gebt ihm Steuer. Ja, das müsst ihr. Ihr gehört zu Jesu Königreich. Ihr seid hier in der Welt und hier in der Welt müsst ihr Steuern zahlen. Ihr sollt nämlich ein Vorbild sein für Ordnung. Ja, ihr müsst Steuern zahlen. Und was sagt er weiter? Und gebt Gott, was Gottes ist. So, was gehört denn Gott, wenn der Staat unsere Steuer kriegt? Wir sollen unser ganzes Leben hingeben. Das sei der gute Gott, wohlgefällige Gottesdienst. Was sagt Jesus damit? Gebt dem Kaiser die Steuer, gebt dem Staat die Steuer. Euer Leben gebt aber für Gott. Also, hier in der Welt gebt der Regierung, gebt den Autoritäten, was ihnen zusteht, nach Recht und Gesetz. Was ihnen nicht zusteht, was sie trotzdem verlangen, das klärt ordentlich, aber macht es vorbildhaft. Denkt dran, ihr seid Diplomaten. Ihr gehört hier nicht hin, aber hier ist euer Arbeitsort. Also müsst ihr euch auch hier gut benehmen, denn ihr repräsentiert das Königreich, von dem ihr kommt. Und vor allem, ihr repräsentiert den König hier. Deshalb könnt ihr euch nicht benehmen, als wärt ihr irgendwelche Guerillas. Ihr seid nicht irgendwie hier im Untergrund. Ihr seid nicht die Feindarmee. Ihr seid Diplomaten. Benehmt euch so. Nicht wie die Diplomaten, die allen Schindluder treiben, weil sie Immunität besitzen. Nicht in diesem Sinne, sondern ganz im Gegenteil. Seid hervorragende Repräsentanten von diesem Königreich, zu dem ihr gehört und wo ihr auch wieder hingeht. Und Jesu Königreich ist auch der Ort, ist unsere Heimat, ist unsere letzte und höchste Autorität. Und Jesu Königreich ist der Ort, wo wir unseren vollen Lohn bekommen. Da, wo die Verheißungen alle erfüllt werden. Denn solange wir hier noch im Dienst sind, leben wir in einem schon jetzt und in einem noch nicht. Wenn wir uns die Seligpreisungen anschauen, Matthäus 5 zum Beispiel, können wir sehr gut erkennen, dass wir in einem schon jetzt und in einem noch nicht leben. Matthäus 5, ab Vers 3 sind die Seligpreisungen. Da heißt es, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die, die rein Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, denn wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Wir sehen, einen Vorgeschmack für diesen Lohn empfangen wir schon hier. Erfahren wir Barmherzigkeit aus Jesu Königreich? Ja, erfahren wir. Werden wir getröstet als Bürger von Jesu Königreich? Ja, werden wir. Aber sind wir völlig getröstet? Nein, sind wir noch nicht, oder? Haben wir volle Barmherzigkeit? Haben wir sie schon völlig greifbar hier? Nein, wir haben einen Vorgeschmack darauf. Denn wir sind hier noch in der Welt. Wir sind hier noch in der Welt, wir haben noch Probleme. Christsein heißt auch Probleme haben. Wir haben hier Schmerzen, wir erleben hier Leid, wir werden krank, wir erfahren Ungerechtigkeit. Das gehört alles hier noch zu diesem Dienst hier in der Welt, richtig? Das kennen wir. Und trotzdem sind wir in einer anderen Situation, als wenn wir nicht zu diesem Königreich gehören würden. Denn wir haben eine Hoffnung und aber auch schon einen konkreten Trost, eine konkrete Seelsorge Gottes, eine konkrete Bewahrung, die Gott uns schenkt. All das haben wir schon. Aber die ganze Erfüllung gibt es erst, wenn wir nach Hause kommen. Zu Hause gibt es die ganze Erfüllung. Deshalb ist es wichtig, die Seligpreisung, auch die Bergpredigt, es ist keine Anleitung, wie wir hier auf Erden ideal miteinander leben. Es ist nicht die Anleitung, wenn wir so eine Gesellschaft konstruieren, ist Gottes Reich auf Erden. Das ist nicht der Ruf. Sondern das ist eine Verheißung von schon jetzt und noch nicht. Das ist ein Ausblick auf zu Hause. Wenn wir zurückgehen auf unser Bild, wir als Mitarbeiter der diplomatischen Vertretung des Himmels und als Repräsentanten von Jesu Königreich, was ist das dann? Das ist sowas wie Köstlichkeiten von zu Hause. Wir sind im fremden Land, wir tun hier einen Dienst für die Heimat im fremden Land. Wir sollen der Fremde gut tun, indem wir von unserer Heimat erzählen und die Menschen in unsere Heimat hineinrufen. Und dann bekommen wir Care-Pakete aus der Heimat. Wir bekommen die wundervollen Dinge aus der Heimat. Wir dürfen sie schmecken, wir dürfen sie riechen, wir dürfen uns daran freuen. Und trotzdem ist es nicht, als wenn wir zu Hause wären. Verstehen wir den Unterschied? Wenn ich weit weg bin und ich bekomme ein Care-Paket aus Deutschland mit dem tollsten Schwarzwälder Schinken, mit leckeren Weintrauben, leckeren Erdbeeren und tollen Äpfeln, dann bin ich nicht zu Hause, aber ich schmecke was aus der Heimat. Und es tut mir auch hier in der Fremde schon gut. Aber irgendwann weiß ich, ich komme nach Hause. Und dann esse ich nicht nur Schwarzwälder Schinken, sondern dann kann ich im Schwarzwald sein und dann kann ich im alten Land sein. Und dann kann ich hier und da sein, in der Lüneburger Heide vorbeischauen. Ich bin wirklich da, ich rieche es nicht nur, ich schmecke es nicht nur. Es tut mir nicht nur gut, sondern es ist die volle Erfüllung. So. Aber solange Dienstzeit ist, dürfen wir uns freuen an dem Vorgeschmack von all dem. Hier in dem Weltreich haben wir Verantwortung für unser Heimatreich, wegen des Dienstes. Wir haben Verantwortung hier, weil Gott uns in diese Ordnung hier hineinstellt, absichtlich. Und das ist ganz spannend, Gott hält sich, wie wir hier sehen, nicht aus diesem Weltreich raus. Es ist nicht so, dass er sagt, das ist mein Königreich und in diesem Weltreich mache ich nichts. Was haben wir gerade gesehen in Römer 13 noch? Alle Herrschaft ist von Gott eingesetzt. Gott mischt sich hier ein. So wie Gott so manches zulässt, mischt er sich zugleich auch ein. Und Gott möchte, dass wir als Repräsentanten in diesen Ordnungen, die er noch aufrecht erhält, noch gibt es hier Ordnung. Auch wenn vieles am Bröckeln ist und vieles verschoben ist, viele Ordnungen verdreht sind. Gott schenkt es, dass hier noch Ordnung sind. Es ist nicht völliges Chaos. Und Gott möchte, dass wir hier Salz und Licht sind und uns in diesem Sinne in die Ordnung einfügen. Was heißt Salz sein? Salz sein heißt, wir sollen die Fäulnis bremsen. Die Welt fault kaputt an ihrer Sünde und Gottlosigkeit. Und wir sollen Salz sein, das diesen Fäulnisprozess verlangsamt an bestimmten Stellen. Und wir sollen Licht sein, wir sollen Zeugnis sein. Wo es in der Welt dunkel ist, das ist der Normalzustand, sendet er Repräsentanten hierher aus seinem Reich, die leuchten. Und die Leute, die zum Weltreich gehören, sagen, was ist das denn? Was ist das denn? Die ordnen sich zum Beispiel den Autoritäten hier in der Welt unter. Die kochen nicht nur ihr eigenes Süppchen. Die sind auf eine Wahrheit verhaftet, die wir hier nicht haben. Etwas, was wir hier nicht kennen. Also, wir haben eine Doppelrolle. Wir wissen, wo wir hingehören. Wir gehören eindeutig in Jesu Königreich. Das ist Heimat. Das ist der Ort, wo wir hingehen. Das ist das, was auf unserem Pass draufsteht. Auf unserem Pass, der wirklich entscheidend ist. Zugleich stellt uns Jesus in diese Welt. Er selbst ist in diese Welt gegangen. Er stellt uns in diese Welt. Jesus hat sich diesen Ordnungen hier untergeordnet. Er war dem Vater gehorsam in allem. Er hat sich seinen weltlichen Eltern untergeordnet und war ihnen gehorsam. Er hat klar die Wahrheit verkündet. Er hat Tacheles geredet, wie kein anderer. Er hat sich ausliefern lassen, den Juden und der römischen Besatzungsmacht. Er hat es zugelassen. Und Jesus sagt, ihr, die ihr in diese Welt gestellt seid, die ihr nicht von dieser Welt seid, aber in dieser Welt, seid hier ein leuchtendes Zeugnis, seid gute Repräsentanten. Baut hier Botschaften auf, baut hier diplomatische Vertretung auf des Himmels. Und vergesst nicht, was das ist. Das sind diplomatische Vertretungen des Himmels. Es sind nicht eure Religionsvereine. Er sagt, leuchtet in dieser Welt. Seid hier, aber seid auch gewiss, es geht nach Hause. Und wenn es hier schwer ist, wenn ihr hier immer wieder bemerkt, ist hier alles auf den Kopf gedreht. Das Gute ist böse, das Böse ist Gute, was richtig ist, ist falsch und umgekehrt, hier ist alles durcheinander. Sagt, dann wundert euch nicht, das ist normal. Das ist nämlich der Gegensatz zwischen Weltreich und Jesu Königreich. Jesu Königreich triumphiert über die Welt. Die Welt versucht zu konkurrieren mit Jesu Königreich. Aber Jesu Königreich triumphiert. Es hat den längeren Atem. Es hat die größere Macht. Satan herrscht hier in dieser Welt. Er ist der Fürst dieser Welt, das sehen wir. Aber nur so weit, wie Gott ihn lässt. Gott kann hier in dieses Weltreich eingreifen, er tut es auch. Aber Satan kann niemals in Jesu Königreich eingreifen. Satan hat keinen Zugriff auf Jesu Königreich, er ist keine Bedrohung und Satans Herrschaft endet, wie auch dieses Weltreich begrenzt ist. Es hat ein Ende. Aber jetzt noch ist unser Plan hier. Und es ist ein Riesenvorrecht. Ist uns das bewusst? Wer kann Diplomat werden? Habt ihr euch mal damit auseinandergesetzt, wie schwer es ist, Diplomat zu werden, wenn es nicht nur irgendein konstruiertes Land geht, was alle paar Jahre den Namen wechselt, sondern von einem seriösen Staat nur ein Diplomat zu werden. Wie schwer ist es? Und wir haben uns nicht mal dafür beworben, nicht wahr? Wir sind kein Bewerbungsverfahren durchgelaufen, sondern Jesus selbst setzt uns ein, wenn wir zum Glauben kommen, als seine Repräsentanten seines Reiches. Und das, obwohl er uns kennt. Er weiß ganz genau, dass wir nicht die idealen Repräsentanten sind und dass wir Jesu Königreich ganz sicher nicht immer perfekt repräsentieren. Aber er sagt, ich arbeite an dir und ich kenne dich, ich habe mir das gut überlegt und ich möchte dich genau an dieser Stelle, weil wenn nicht, hätte ich dir schon längst heimgeholt, oder? Entweder weil dein Dienst zu Ende ist, weil ich dich nicht mehr will, weil ich dich jetzt bei mir will. Solange wir hier sind, haben wir einen Dienst und das ist ein Riesenvorrecht. Der Dienstort ist manchmal ziemlich unangenehm, durchaus. Aber umso mehr sollen wir leuchten und strahlen. Umso mehr sollen wir uns freuen, dass wir als Botschafter von Jesu Königreich hier sein dürfen. Die Welt hier hat nicht das letzte Wort. So wie auch Pontius Pilatus dachte, wenn auch widerwillig, er hat jetzt das letzte Wort gehabt. So wie die, die ihn ausgeliefert haben, dachten, sie hätten das letzte Wort gehabt. Diese Welt hat nicht das letzte Wort. Aber solange wir hier sind, sollen wir nicht Rebellen sein? Aber so wie unser König hier war, sollen wir Wahrheit sagen. Wir sollen daran erkennbar sein, dass wir Wahrheit sagen. Denn unser König ist die Wahrheit. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.